Ein bisschen ist die Bundestagswahl schon her. Ein Blick zurück nochmal auf die wesentlichen Ergebnisse vielleicht der Bundestagswahl und was daraus folgt. Heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag.
Ja, hallo und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin.
109 hinter den Kulissen gab es bereits eine produzierte Folge, aber aus diesen und jenen Gründen und diversen Geschehnissen melden wir uns nun erst nach der Bundestagswahl mit dieser Folge und wollen noch ein bisschen was zur Bundestagswahl von dir wissen, was vielleicht bisher noch nicht besprochen wurde. Ich würde dich zuerst gerne nochmal bezüglich der Ergebnisse fragen, ob du zu den einzelnen Parteien noch was sagen kannst, vor allem in Bezug auf Wählerwanderung. Und als zweites Thema würde ich dann gern auf das Thesenpapier kommen, was du mit Paula Pichotta veröffentlicht hast. Aber zuerst einmal vielleicht zu den Parteien.
Ja, da ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Es gibt so die Großbefunde, die jetzt auch alle nicht sonderlich neu sind, die man ja sehr schnell sehen konnte. Als haben sich faktisch alle Ampelparteien deutlichen Stimmverlusten aussetzen müssen. Die sind mal mehr oder mal weniger ausgeprägt. Am härtesten hat sicherlich die FDP erwischt, die über 7 Prozentpunkte verloren hat. Die SPD fast 10 Prozentpunkte. Die Grünen da ja quasi als, naja, faktisch Siegerin unter den Verlierern der Ampel mit nur 3,09 Prozent durchaus ja noch im Bereich dessen, was als erträglich gilt. Also wir sind quasi diejenigen, die am wenigsten von der Ampelmisere ja, letztendlich beeinflusst wurden, kann man sagen. Und natürlich ist die starke Gewinnerin die CDU, aber eben auch nicht bei dem Werten, die sie sich erhofft hat. Und ich glaube, das ist immer so ein, was das gerade ein bisschen untergeht. In der Situation, wo die Ampel quasi wundgeschossen war und Friedrich Merz, der große Oppositionsführer, hätte sein können und eigentlich das Feld bestellt war für ein Unionsergebnis in den 30ern, was ja früher mal fast schon eine Niederlage war, jetzt ein riesengroßer Sieg gewesen wäre, wirkt dann doch dieses Ergebnis der CDU als etwas weniger groß, als man es vielleicht erhofft hatte und das Rechten ist ein kleinerer Erfolg, als man es erhofft hat. Man feiert es zwar natürlich, aber realistisch ist es eher eine Kunst, in dieser Konstellation unter 30 als CDU zu bleiben. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem CDU-Wahlkampf zu tun. Hätte man einen Wahlkampf gemacht, der stärker beispielsweise auf das Thema Wirtschaftspolitik, wie schaffen wir eine quasi aus der aktuellen Rezessionslage rauszukommen, wie schaffen wir eine stabile, deutsche, prosperierende Wirtschaft, ja, Themen, die auch von der Union ja in der Vergangenheit durchaus sehr stark adressiert wurden und auch zum Markenkern der Partei gehören, dann wäre da, glaube ich, mehr drin gewesen. Ich glaube, dieses Fokussieren auf die Migrationsfrage, insbesondere in den letzten Wochen des Wahlkampfes, hat der CDU mehr geschadet als genützt, weil es am Ende ein Konjunkturprogramm für die AfD und für die Linke war, aber der CDU keinerlei Stimmen gebracht hat. Ja, und das zeigt sich dann auch so ein bisschen in den Wählerwanderungen. Ne? Natürlich bin ich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, diese ganzen Wählerwanderungsstatistiken, denn es ist klar, dass wir ja alle mittlerweile wissen, wie die erhoben werden und dass da dann einfach sehr groß hochgerechnet wird. Aber die großen Trends sind natürlich klar und da zeigen sich ja vor allem die Trends, dass natürlich die CDU von nahezu allen Parteien Stimmen gewonnen hat, der Ampel. Es ist insoweit auch nichts Überraschendes, denn guckt man sich beispielsweise mal die Wählerwanderung der Grünen an, dann gibt es so zwei Hauptabflüsse, nämlich zur CDU und zur Linken. Und das ist insoweit auch nicht überraschend, wenn man sich die Zahlen von 2021 anguckt. Da sieht es nämlich genau andersrum aus. Da gibt es diese massiven Zuflüsse von CDU und auch ehemaligen Wählerinnen und Wählern der Linken zu den Grünen. Und die sind einfach wieder weg, ja, sind quasi zurück zu ihren ursprünglichen Parteien. Da kann man jetzt viel über die Ursachen dafür reden. Aber vielleicht, um es mal sehr deutlich zu machen, dieser Wahlkampf wurde ja immer geführt in der Suche ob die Grünen die sogenannte Merkel-Lücke erreichen könnten. Das sind für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief im Geschäft der Wahlstrategie stecken, das sind die Wählerinnen und Wähler, die eine CDU unter Angela Merkel nicht trotz Angela Merkel, sondern wegen Angela Merkel, also wegen des durchaus starken Mittekurses der CDU gewählt haben. Und da war natürlich die Annahme, dass die im Falle einer Kandidatur von Friedrich Merz deutlich konservativer aufgestellt, deutlich mehr die CDU nach rechts auch bewegend im Parteienspektrum, dass die frei fallen und quasi eine interessante, akquirierbare Wählergruppe darstellen. Und auf dem Papier ist das auch erstmal vollkommen logisch. Ich bin auch Vertreter gewesen, dass das durchaus eine attraktives Segment sein kann. Das Problem ist, und da leite ich so ein bisschen schon zu den Thesenpapier über, diese Merkel-Lücke hat man in der Ampel schon verloren. Die war tatsächlich, wie wir mittlerweile sehen, die war schon mal da. Die ist schon 21 sehr stark zu den Grünen gekommen und die haben wir aber wieder vergrault. Das sind diejenigen, die aufgrund von handwerklichen Fehlern beim Heizungsgesetz und generell so einem Vertrauens- und Zutrauensverlust in grüne Politik dann einfach wieder zurück sind zur CDU und bei denen offenbar das so schwerwiegend war, dass sie gesagt haben, sie wählen dann doch lieber wieder CDU selbst unter Friedrich Merz, anstatt dass sie in den Grünen war. Und faktisch war aber vor allen Dingen nichts Neues zu holen dort aus dieser Lücke, weil die ist auch nicht so riesig. Ne? Und so erklärt sich quasi der Verlust in Richtung CDU und der Verlust in Richtung Linke ist, glaube ich, auch derjenige, bei dem man ganz klar sagen muss, der lässt sich auch recht eindeutig erklären. Es sind die Wählerinnen und Wähler, die am Ende vielleicht nicht nur aus rein inhaltlichen Gründen das entschieden haben, sondern die bewusst eine Partei wählen wollten, die keine Regierungsoption mit Friedrich Merz hat. Und das hatten wir als Grüne nicht, diese Situation. Darüber kann man jetzt durchaus diskutieren, ob man nicht härter auch hätte das ausschließen müssen nach der Aktion, dass Friedrich Merz mit der AfD dort eine Mehrheit im Bundestag organisiert hat, um klarzumachen, auch wir stehen hier nicht zur Verfügung. Aber das ist natürlich, Robert Habeck hat es ja auch in der Auswertung gesagt, dafür stand er zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Und somit blieb quasi im Mitte-Links-Parteien-Spektrum. Für diejenigen, die sagen, sie wollen nicht der Partei eine Stimme geben, die am Ende vielleicht dann doch Friedrich Merz an die Macht bringt, weder die Wahl der SPD noch der Linken übrig. Und dann ist klar, wir haben ein starkes, sehr volatiles Wechselwahlverhalten zwischen Grünen, SPD und Linken, insbesondere in den Großstädten, dass das quasi dann der Effekt war. Insoweit hat quasi eigentlich Friedrich Merz dafür gesorgt, dass Grünen WählerInnen zur Linken gegangen sind. Das ist eine etwas kuriose Wahlkampfsituation, aber das zeigt auch die Absurdität dieses Wahlkampfs. Ja, genau. Und sonst muss man, glaube ich, noch sagen, dass das BSW jetzt durchaus auch deswegen, kann man ja keine wirkliche Wählerwanderung machen, weil gab es ja beim letzten Mal nicht, aber offenkundig auch deswegen an der 5%-Hürde gescheitert ist, weil auch dort offensichtlich erkennbar wieder Wählerinnen und Wähler zurück zur Linken gegangen sind. Und da reicht ja ein kleiner Bruchteil. Hier geht es ja jetzt um, naja, irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Stimmen, die denen am Ende gefehlt haben. Je nachdem.
Haben sie auch schon geklagt.
Ja, gut, dass die da nicht erfolgreich waren, das ist klar. Das mussten sie machen, weil das ihrer Klientel erzählt haben. Aber vielleicht nochmal für diejenigen, die es sagen, warum ist das so klar, dass die da verloren haben? Relativ eindeutig. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit Wahlprüfungsbeschwerden erst dann, wenn der Instanzenzug durch ist. Und der Instanzenzug heißt, dass zunächst der Deutsche Bundestag selbst im Wahlprüfungsverfahren über die Gültigkeit einer Bundestagswahl und entsprechende Fehler zu entscheiden hat. Und erst gegen diese Entscheidung der Rechtsschutz zum Bundesverfassungsgericht möglich ist. Und das Bundesverfassungsgericht ist da auch sehr strikt und sagt, es will sich da vorher nicht einmischen. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass wenn man dieses Verfahren versucht, schon vorher zum Bundesverfassungsgericht zu kriegen, dass die dann sagen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Übrigens, interessant in historischer Analogie so ein bisschen, als die AfD hier gegen die Kürzung ihrer Landesliste 2019 vorgegangen ist, sind die auch zunächst zum Bundesverfassungsgericht und haben sich dort auch einen entsprechenden Beschluss, dass das schon unzulässig ist, was sie dort machen, weil eben das war Sache des Wahlprüfungsverfahrens ist abgeholt. Erst dann sind sie zum Sächsischen Verfassungsgerichtshof und der hat das ja bekanntermaßen dann anders gesehen, aber das ist eine lange Geschichte.
Genau. Ich habe noch kurz zwei Fragen, ob du einerseits überrascht warst, dass die Union doch über 1 Million Stimmen wohl von der FDP bekommen hat?
Nein, das ist überhaupt nicht überraschend. Zum einen muss man hier sehen, dass das Wählerinnen und Wähler sind, die sind auch 2000. Also man muss immer die Vorwahl sich angucken, weil wir Wählerwanderungen finden ja nicht im luftleeren Raum statt. Irgendwo sind die ja mal hergekommen. Und die FDP hatte eben 2021 diese starken Zuwächse. Und das waren damals Stimmen, die kamen ganz stark von der CDU. Das waren zum einen Menschen, die tatsächlich nach Merkel nicht nochmal eine solche CDU aus ihrer Sicht wählen wollten. Das war schon damals erkennbar, dass das eher auch sehr, ich sag mal so Neokons eher sind, gefühlt. Also es ist jetzt ein großes Wort dafür, für Wählerinnen und Wähler, aber quasi Leute, die sich eher in der FDP im konservativen Teil verorten würden, dass die dahin sind. Und die sind einfach jetzt zurück zur CDU. Für die war Friedrich Merz natürlich ein gutes Angebot. Und ehrlicherweise, warum war das am Ende auch so entscheidend? Es dachten ja einige, vielleicht kommt da nochmal so ein strategischer Effekt, dass viele CDU-Wähler dann doch bei der FDP bleiben oder zur FDP gehen, damit die FDP im Bundestag sitzt und die Regierungsoption weiter hat. Das war jetzt deswegen auch nicht der Fall, weil die CDU selbst klar, ne, diese Stärke brauchte, um am Ende überhaupt eine Regierung zu kriegen. Und das, also um auch eine, ich glaube, da spielt auch eine Rolle, dass man die Sorge hatte, dass, wenn man jetzt die FDP wählt, dass am Ende eine Drei-Parteien-Regierung wird und am Ende vielleicht doch die Grünen wieder mit im Boot sitzen. Und das ist ja mittlerweile bei vielen FDP-Wählerinnen und Wählern die viel schlimmere Frage, als ob die FDP im Deutschen Bundestag sitzt, sitzen die Grünen in der Regierung. Naja gut, so viel Masochismus muss man auch erstmal aufweisen, aber das ist quasi der eigentliche Kern, weswegen ich glaube, dass das verständlich war, dass da viele gesagt haben, wähle ich es doch die CDU. Und dazu kam, dass die FDP auch keine gute Wahlkampf-Performance mehr gemacht hat. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Also es galt ja immer der Grundsatz, was die FDP kann, ist Wahlkampf. Nicht umsonst gab es immer den Witz in Bezug auf die FDP, das sei gerade in den letzten Jahren eigentlich eine Werbeagentur mit angeschlossener Partei gewesen. Die Performance des Wahlkampfs war mies, muss man einfach sagen. Das war keine gute Kampagne, es war kein guter Wahlkampf. Ich glaube, man hat auch überschätzt, die Strahlkraft von Christian Lindner hat sich in den letzten Jahren doch deutlich abgenutzt. Und ja, jetzt steht man da.
Und es wurden ja auch einige NichtwählerInnen mobilisiert. Die Wahlbeteiligung war ja auch sehr, sehr hoch. Was ich mich noch gefragt habe, auch wieder Wählerwanderung zur CDU von der SPD. Du hast schon angesprochen, dass es sehr volatil zwischen Grünen, Linken und SPD war, aber wie?
Na gut, so die klassische CDU-SPD-Wechselwählenden-Schicht, die ist ja bekannt. Das ist die alte Wechselwählenden-Schicht der alten Bundesrepublik, die ist ganz normal. Das muss man sich ja vergegenwärtigen. Wir haben ja faktisch in der alten Bundesrepublik lange Zeit ein faktisches Drei-Parteien-System. Und dieses Drei-Parteien-System aus CDU, SPD und FDP, die ja quasi bis zum Aufkommen der Grünen im Deutschen Bundestag eigentlich die Mehrheitsbildung gemacht haben, lief ja entweder so, dass man Wahlen dadurch gewonnen hat, dass man den Koalitionspartner gewechselt hat, also, ne? Bekanntermaßen entweder die FDP mit der CDU oder mit der SPD regiert hat oder dass CDU und SPD sich quasi Wählerinnen und Wähler im Austauschverhältnis hatten. Und es gibt einfach konservative Sozialdemokraten, die gerne auch CDU wählen und es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der CDU, die SPD wählen. Und das bildet einen ganz klassischen Wechselwahlsegment. Deswegen ist auch das nicht überraschend. Das ist bei jeder Wahl zu sehen, dass es zwischen den Parteien doch großen Austausch gibt. Die SPD ist jetzt allerdings, und das muss man auch sagen, auf den unverbrüchlichen elektoralen Kernbestand ihrer Wählerinnen und Wähler derzeit zurückgefallen. Da geht erfahrungsgemäß nicht mehr so furchtbar viel nach unten momentan. Das sind tatsächlich Menschen, die wählen aus tiefer Überzeugung die SPD oder aus ganz grundsätzlichen langfristigen Parteienbindungen. Gut, da geht immer natürlich noch was, aber das ist jetzt so ein bisschen das Low-Level. Und das ist auch der Grund, warum die SPD quasi trotz aller miesen Performance selbst in den letzten Wochen nie unter die 15% in Umfragen großartig. Es gab mal eine, aber nie quasi großartig unter die 15%. Das ist so quasi, das ist der Basissockel, auf dem die operieren. Der schrumpft von Jahr zu Jahr und von Wahl zu Wahl ab. Das heißt nicht, dass es bei der nächsten Wahl dieser Basissockel nicht niedriger liegen kann. Aber das ist, glaube ich, ein relativ klarer Befund. Und nochmal zur Wahlbeteiligung. Die ist auch deswegen gestiegen, durch die Wählerinnen und Wähler des BSW. Hier muss man einfach erkennen, dass das Wahlverhalten in Deutschland in den letzten Jahren mit den starken Zuwächsen bei der Wahlbeteiligung vor allen Dingen dadurch induziert war, dass mit der AfD und jetzt mit dem BSW Parteien aufgetreten sind, die bis dato nicht gut bestellbare Wählerinnensegmente insoweit auch angesprochen haben, die bisher klassisch in die Nichtwahl geflüchtet sind. Also ne, bei dem AfD haben wir das ja, glaube ich, schon mal auseinandergenommen. Beim BSW ist es eine Gruppe von Menschen, die in der Sozialpolitik eher links, in der Ordnungspolitik eher rechts unterwegs sind. Und die hatten und haben bis heute nicht so richtig den Andockpunkt. Das sind die Menschen, die zwar vielleicht die Migrationspolitik einer CDU bis hin zur AfD in Ordnung finden, aber die deren Sozialpolitik falsch finden, die wiederum eine Sozialpolitik der Linken grundsätzlich positiv gegenüberstehen oder eine SPD allerdings deren Migrationspolitik nicht in Ordnung finden. Und da war so der letzte unverbrüchliche Kern von Wählerinnen und Wählern, der da kein Angebot hatte und der jetzt mit dem BSW eins bekommen hat. Ich glaube damit auch, dass die Wahlbeteiligung jetzt, ja, gehe vielleicht noch 2 Prozentpunkte nach oben, aber auch an der Grenze dessen ist, was in Deutschland ausschöpfbar ist. Der Rest, in Anführungsstrichen, das sind wirklich ganz strukturelle Nichtwählerinnen und Wähler, die aus ganz verschiedenen Gründen nicht zur Wahl gehen, aber weniger, weil sie kein Angebot finden.
Okay, dann kommen wir jetzt zu den Grünen und euren Thesen dieser bezüglich. Es sind insgesamt 25 Thesen und ich würde vielleicht damit anfangen zu fragen, was lief denn eurer Meinung nach, deiner Meinung nach im grünen Wahlkampf gut?
Also genau, das ist ein Punkt, weil wir jetzt natürlich auch sehr viel aufgeschrieben haben, was schiefgelaufen ist. Es lief auch viel sehr, sehr gut in diesem Wahlkampf. Wir sind alle, die im Kerngeschäft Strategie und Wahlkämpfe unterwegs ist, uns steckt dieser 2021er Wahlkampf immer noch ziemlich in den Knochen. Oder zumindest ist er noch sehr geistig präsent. Warum? Das sehen viele heute gar nicht mehr so, weil es kam Corona und ehrlicherweise, wir haben schon vergessen, dass 2021 eine Bundestagswahl war, weil wir damals wahrscheinlich das beste strategische Momentum für die Grünen in die Nähe des Kanzleramtes zu kommen, weil wir eine politische Gesamtstimmung hatten, die das enorm befördert hat, durch schlichte handwerkliche Fehler, durch Unfähigkeit in der Kampagne und dadurch, dass diese Partei damals nicht aufgestellt war, einen Wahlkampf um ein Kanzleramt zu führen, vergeigt haben. Und deswegen ist viel danach diskutiert worden, wie müssen wir diese Partei aufstellen, damit wir das nicht wiederholen. Und ehrlicherweise, ich glaube, mit dem Wahlkampf, den wir jetzt geführt haben, also auf der operativen Ebene, mit den Strukturen und so weiter, wären es die Fehler von 21 so wahrscheinlich nicht passiert. Und hätten wir den Wahlkampf von jetzt 21 geführt, wären wir wahrscheinlich dem damaligen Hoffnung eines grünen Kanzleramtes deutlich näher gewesen. Aber das ist ja eine Diskussion über vergossene Milch. Von daher ist die Frage, was jetzt gut gelaufen ist, genau der Maßstab, was damals schiefgelaufen ist, was haben wir besser gemacht. Das eine ist, operativ ist dieser Wahlkampf deutlich besser gelaufen. Das hat man an ganz vielen Stellen gemerkt, zum Beispiel an der am Umgang mit den Plagiatsvorwürfen gegen Robert Habeck. Jetzt werden einige fragen, welche Plagiatsvorwürfe denn? Hä, was erzählt er da richtig? Das ist gar nicht so stark medial rezipiert worden. Das lag auch daran, dass in dem Moment, als das bekannt wurde, dass da ein bekannter Plagiatsjäger, über dessen Tätigkeit man hier quasi mal einen eigenen Podcast machen könnte, aber wir sind ja kein Wissenschaftspodcast, quasi sich an Robert Habecks Doktorarbeit abarbeitet und dort irgendwie 3 Fußnoten falsch zitiert fand oder so, dass man da nicht quasi in Deckung gegangen ist, sondern aktiv quasi nach draußen gegangen ist, selber dann gesagt, selber gesagt hat, die Universität hat das geprüft, es gibt keine Anhaltspunkte, saubere Krisenkommunikation geleistet hat. Und das, was man quasi Annalena Baerbock in dem Buch damals vorgeworfen hat, ich glaube, das war auch derselbe Kollege, das hat man jetzt von vornherein quasi abgeschossen. 1A Krisenkommunikation ist nicht überall so gut gelaufen, muss man auch sagen, gab auch Fälle, wo das einfach mies gelaufen ist. Aber das war so ein Teil, wo man gesehen hat, operativ läuft das vollkommen anders. Es war auch die Wahlkampfführung durch die Bundesgeschäftsstelle deutlich klarer. Es wurde auch deutlich mehr aus Berlin auch organisiert. Ich fand das so mal aus einer örtlichen Wahlkampfsicht ganz, ganz interessant zu sehen, dass dann plötzlich haufenweise, zumindest in Dresden und in Leipzig habe ich es gesehen, dieser Straßenbahnhaltestellen Werbeplakate, plötzlich grüne Wahlwerbeplakate, also mit Robert oder mit Annalena drauf waren. Und ich mich nicht daran erinnern konnte, ich bin ja nach wie vor Schatzmeister meines Kreisverbandes, dass wir diese Dinger bestellt haben. Nein, das ist offenbar zentral aus Berlin ausgesteuert worden, damit alle Kreisverbände, damit überall vor Ort quasi schon frühzeitig grüne Plakate sichtbar sind. Das war gerade auch in diesem sehr schnellen Wahlkampf total wichtig. Und es ist auch wirklich gut gelungen, die vielen Neumitglieder in den Wahlkampf zu integrieren. Also das ist wirklich gut gelaufen und ich glaube, wir haben viele performative Sprünge gemacht in diesem Wahlkampf. Und da ist aber noch Luft nach oben.
Wo ist denn noch Luft nach oben?
Nee, das ist so ein bisschen genau der Punkt, wo es, also zum einen, es gab auch Fälle der Krisenkommunikation, die scheiße gelaufen sind. Die ganze Diskussion um die Vorwürfe gegen Stefan Gelpaar und die Enttarnung dann, dass das alles teilweise erfundene Vorwürfe sind, zumindest in einzelnen Fällen, da war die Kommunikation nicht gut. Ja, das hat man auch gemerkt und ehrlicherweise muss man sagen, dass die Diskussionen um inhaltliche Punkte auch schiefgelaufen sind. Also Wir können das im Januar mal an dem Beispiel der GKV machen. Jetzt mag man inhaltlich, also der Frage der Sozialversicherungsabgaben für die quasi für die Krankenversicherung im Wesentlichen auf Kapitalerträge. Das ist ein inhaltlich total spannendes Thema und ich glaube, wenn man das inhaltlich sauber diskutiert, werden viele Menschen sagen, ja, was ist jetzt daran falsch an der Position? Es ist aber quasi, das Problem war hier die Kommunikation darüber. Zum einen, weil tatsächlich natürlich sich alle drauf eingeschossen haben und die Bild-Zeitung wieder mal eine Woche lang den Eindruck erweckt hatte, als dass Oma Erna mit ihrem 2.000 Euro ETF-Sparplan, den sie da sich lange erdient hat und der auch total wichtig ist, jetzt plötzlich darauf Steuern oder in dem Fall Sozialversicherungsabgaben zahlen soll, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Hier ging es tatsächlich um diejenigen, die im Wesentlichen ihr Einkommen aus Kapitalerträgen bestreiten. Aber es ist auch dann nicht ordentlich abgeräumt worden, dass man einfach gesagt hat, passt auf, es geht um die und die Gruppe, sondern da konnten keine Zahlen genannt werden und man hat sich eigentlich immer mit jeder Kommunikation dazu tiefer in die Scheiße geritten, um es jetzt mal zu sagen, weil es immer mehr klar wurde, die wissen selber nicht, worum sie reden. Das war so ein Ding, was einfach nicht gut gelaufen ist. Der berühmte handwerkliche Frage, wie dieser 10-Punkte-Plan im Februar dann überhaupt veröffentlicht wurde, warum der dann aber, nachdem man ihn veröffentlicht hatte, wieder zurückgenommen wurde in den sozialen Netzwerken. Das sind so Dinge, das darf dir in einem Wahlkampf nicht passieren. Das sind einfach Sachen, das ist eine Handwerksfrage, an der du es schon wieder vergeigst. So, und das hat, glaube ich, auch Punkte gekostet. Weil es Eindrücke von Zerstrittenheit beim letzten und quasi auch, dass man es eigentlich gar nicht wollte, also verdruckstes Dasein, das sind so Dinge, die entweder du machst oder du lässt sie. Und bei dem GKV-Ding glaube ich persönlich, dass uns das in einer Wählergruppe sehr stark durchaus Diskussionen verursacht hat, die wir brauchen, um über 15% zu kommen. Nämlich diejenigen, die tatsächlich, im Sinus-Milieu ist es sehr stark dieses sogenannte adaptiv-pragmatische Milieu, die quasi selbst für sich so eine Wohlstandserzählung haben, dass sie sich, sich hocharbeiten in der Gesellschaft, dann auch bescheidenen Wohlstand verdienen. Das sind Wählerinnen und Wähler, die uns beispielsweise 2021 gerade im Osten wir sehr gut erreichen konnten. Ich glaube, da hat uns das geschadet. Und das sind so die Fehler, jetzt auf einer rein operativen Ebene, die ich nicht verstanden habe. Dazu kam, das ist jetzt eher eine These, die sehr stark auch von Paula, weil die da tiefer drin steckt, mit quasi getragen wird, dass auch dieser Bundespartei da mit diesen über 1000 Änderungsanträgen einfach Kräfte bindet, mitten im Wahlkampf. Normal ist so ein Programmprozess deutlich vor dem Wahlkampf. Ja? Und jetzt hatten wir quasi einen laufenden Programmverhandlungsprozess in einem laufenden Wahlkampf. Das bindet Ressourcen, das bindet Zeit, in denen du einfach keinen Wahlkampf machen kannst zu dem Zeitpunkt, in dem alle mit allem beschäftigt sind, aber nicht mit Wahlkampf. Das sind so mal drei Punkte, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist. Und dazu glaube ich auch, es gab keine wirkliche kluge Schlusserzählung. Das hat man auch gemerkt. Man hat auch positiv reagiert. Also es wurde nicht mehr alles komplett durchgetragen, was so nach dem Motto ist einmal bestellt und wird jetzt so ausgeführt. Aber man hat es sehr gut gemerkt, eben als dann das Thema Wortbruch aufkam beim Merz und Robert Habeck, dass auch ein Mensch ein Wort dann sehr stark aufgenommen hat. Aber gleichzeitig lief die normale Schlussmobilisierung mit diesen Großflächenplakaten, an die ich mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern kann, was drauf stand. Das Klima, wir schützen Menschen, war, glaube ich, die eine. Und das andere war, in Europa darf nur einer herrschen, der Frieden. Ja, die ich beide auch inhaltlich übrigens nicht überzeugend fand von der Linie, weil ehrlicherweise, da haben wir dann auch noch ein Friedensplakat vor die Tür gehangen, haben mir viele gesagt, was soll das? Und das andere halt habe ich auch einfach handwerklich für ein Problem gehalten. Aber ich will gar nicht so tief in die Handwerksebene, operativ, also ganz tiefe Handwerksebene. Du fährst an diesem Plakat vorbei mit dem Fahrrad und liest, wir schützen nicht das Klima. Und deinen zweiten Satz liest du gar nicht mehr, weil du schon vorbeigefahren bist und denkst dir, was wollen die von mir? Sagen einige regt zum Nachdenken an, sag ich, es klingt bei den Grünen nach einer scheiß Botschaft.
Okay, dann so viel vielleicht zum Inhaltlichen. Ich würde gerne noch auf das grüne Potenzial kommen. Also ihr habt zwei ungefähre, also eine These dazu, Verlust der Fähigkeit, Zielgruppen genaue Wahlkämpfe zu führen. Also was ist so, eure Zielgruppe, was ist euer Potenzial, was ihr noch erreichen könnt?
Also das Potenzial für Grüne ist ja groß. Wir wissen, dass je nachdem, wie man die Frage stellt und so werden ja Potenziale gefragt, wir ein sehr hohes Potenzial haben. Was heißt Potenzial? Potenzial heißt, dass man differenziert zwischen einem weiteren und einem sehr, also zwischen einem engen, einem mittleren und einem sehr weiten Potenzial, je nachdem, welcher Potenzialtheorie man jetzt anhängt. Das ganz weite Potenzial heißt eigentlich, da fragst du die Leute, können sie sich irgendwann mal vorstellen, Grüne zu wählen? So. Und dann sind das die Menschen, die auch sagen, naja, wenn sie einen anderen Spitzenkandidaten haben und dafür sind, dass wir kein Tempolimit mehr haben, dann kann ich mir auch vorstellen, Grüne zu wählen. Das ist das ganz weite Potenzial. Das heißt, das sind Menschen, die nicht ausschließen, mal Grüne zu wählen und unter bestimmten Gesichtspunkten, die jetzt aber nicht absolut schnell zu erwarten sind, das machen, weil das mit dem Tempolimit wird halt nicht stattfinden. Das zweite, dann gibt es so dieses mittelweite Potenzial, das sind diejenigen, die sagen, sie können sich schon grundsätzlich auch bei der nächsten Wahl vorstellen, Grüne zu wählen, wenn die grundsätzlich ihre inhaltlichen Überzeugungen damit übereinstimmen, das Spitzenpersonal, die aber beispielsweise aus parteitaktischen Gründen eine andere Partei wählen, die aus langfristigen Bindungen eine andere Partei wählen und so weiter. Das je nachdem, wie man das taxiert, liegen diese Potenzialwerte durchaus in dem Bereich der 30er für uns. So, und das ist durchaus ein sehr hohes Potenzial. Und das war zwischendurch auch mal in den 50ern, muss man sagen, in einigen Erhebungen, wobei man da immer auch gucken muss, wer hat da welche Frage gestellt. Und das ist tatsächlich zwischenzeitlich sehr stark abgesunken in der Ampel und ist jetzt aber in den letzten Monaten wieder gestiegen. So, und das ist grundsätzlich da. Und jetzt ist die Frage, was heißt jetzt Zielgruppenspezifik? Naja, genau das ist der Punkt. Es gibt quasi eine immer stärkere Differenzierungsnotwendigkeit von Ansprachen von Zielgruppen. Du machst heute keinen Wahlkampf mehr für alle mit einem in einem Guss. Das funktioniert nicht. Das hat schon damit was zu tun, dass wir A, vollkommen unterschiedliche Lebenswirklichkeiten haben. Das hat B, damit zu tun, dass wir vollkommen andere Medienrezeptionsverhalten haben. Und das hat C, was damit zu tun, dass auch die Bedürfnisse der Zielgruppen mittlerweile, woran sie ihre Wahlentscheidung festmachen, viel, viel kleinteiliger geworden sind. So, und deswegen ist durchaus diese Frage, was heißt jetzt zielgruppenspezifische Wahlkämpfe, eine relativ spannende. Da kann man mal sich an zwei Problemkreisen langhangeln. Das eine ist das Thema junge Leute, wo wir einfach grandios unsere Vorherrschaft in Anführungsstrichen, also dass wir immer stark bei den jungen Menschen waren, an die Linke verloren haben, aber ehrlicherweise ist da auch nicht mehr viel Bluff zu den anderen Parteien. Also es ist nicht mehr so, das kommt Grüne und dann kommt lange nichts. Es kommt Linke, dann kommt Grüne und dann kommen aber relativ schnell auch andere. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, jetzt in dem konkreten Wahlkampf, dass der nicht auf eine junge Zielgruppe angelegt war. Also sehr ich persönlich ja Robert schätze, aber da ist eine andere Tonalität und eine andere Botschaftslage notwendig und die haben wir nicht geliefert. So. Und da kannst du dich halt auch, was ja Robert auch gemacht hat, zu Hands of Blood oder wen auch immer hinsetzen aus der Streamer- und Gaming-Szene, was ich total gut fand. Aber die wollen dann natürlich auch sehr spezifische Antworten auf ihre Probleme und nicht die allgemeine Weltlage erklärt haben. Und das ist so ein bisschen die, ne, das ist, da fehlt es einfach an Identifikationsfiguren. Und die hat man, glaube ich, in der Linken beispielsweise eben für diese Zielgruppe mit einer Heidi Reicheneck deutlich eher gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Heidi Reicheneck werden müssen, weil wir Erfolgsrezepte zu kopieren, wenn man sie nicht verstanden hat, ist das Tödlichste, was man machen kann. Und das andere ist, dass wir gerade auch nicht begriffen haben, was bestimmte Entscheidungen eben zielgruppenspezifisch heißt und dass wir nicht sauber dort reinkommunizieren. Ich glaube, man muss eben verstehen, dass ein adaptiv pragmatisches Milieu, wir hatten es vorhin schon, wenn man jetzt mal an den Sinusmilieus denkt, ich arbeite sehr gerne mit Sinusmilieus, weil sie sehr schön vereinfachen Strukturen da, aber durchaus sehr differenzierte Aufarbeitung ermöglichen. Dann sind das durchaus Menschen, ja, und Wählerinnen und Wählern, denen beispielsweise das Thema eines Eigenheims total wichtig ist. Das passt, ist quasi Kern ihrer Lebensplanung, Teil des Aufstiegs- und Wohlstandsversprechens. Und jetzt haben wir allgemein ja den Weg gegangen, das fand ich ja total gut, das Leben muss bezahlbar bleiben. Das ist übrigens für diese Zielgruppe ein Riesenthema. Aber irgendwie war es dann auch keine wirklich zielgruppenspezifische Kommunikation mehr, weil wir haben das dann hier mal gemacht in so stilisierten 1.000-Euro-Scheinen, Postkarten, die sahen dann so aus wie so ein fake-generierter 1.000-Euro-Schein, natürlich so, dass es kein echtes Zahlungsmittel anscheinend erweckt. Und da haben wir mal versucht, den Leuten plastisch zu machen, was heißt denn das für euch, wenn grüne Programmatik durchkommt, nämlich 1.000 Euro mehr pro Jahr in dem Fall, Minimum. Und das sind schon Punkte, wo ich mir mehr gewünscht hätte, dass man auf der Ebene auch dann stärker in die Zielgruppen kommuniziert. Und das ist uns offenbar nicht gelungen, weil diese Zielgruppen, die kann man sehr gut verorten in Milieukarten. Da weiß man ungefähr auch, wo die wohnen. Also ich kann jetzt hier in Dresden mir einen Stadtplan aufmachen und sagen, wenn wir in dem Stadtbezirk gewinnen, an Stimmen, dann ist das, weil wir diese Zielgruppe erreicht haben. Wenn wir in dem Stadtbezirk oder in dem Wahlbezirk sogar Stimmen verlieren, dann ist das, weil wir die Zielgruppe nicht erreicht haben. So, und das sieht man sehr deutlich, die Zielgruppe haben wir nicht erreicht.
Okay.
Und dann ist das Dritte natürlich, dass wir, muss ich auch nochmal sagen, so eine ostdeutsch-spezifische Kampagnenerzählung auch nicht durchgetragen haben. Ich habe, da nehme ich mich auch nicht von aus, dass uns da nicht so richtig was eingefallen ist. Ich hatte hier, wo wir den Podcast aufnehmen, ich hatte hier quasi neben meinem großen Bild wo ist so eine weiße Fläche, und da hatte ich mal zwischenzeitlich mir so ein weißes A3-Blatt draufgehangen, und weil ich fand den Ansatz mit ein Bündnis, ein Wort, so total gut. Und als Ostdeutscher beginnt man dann ja sehr schnell in diese Frage, kann man mit der Bündnis 90-Tradition hier irgendwie was machen? Und ehrlicherweise, auch da ist mir jetzt nichts Durchtragendes eingefallen, weil man darf ja keine Folklore-Erzählung da machen. Du musst ja irgendwie die Frage beantworten, was heißt das heute? Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir Hirnschmalz reinsetzen müssen, alle miteinander, weil du gewinnst die Bundestagswahl nicht, wenn du im Osten verlierst, gleichwohl das im Osten übrigens jetzt wieder besser geworden ist als bei den Landtagswahlen, also wir haben hier durchaus eher einen Aufschwung. Ja, also das ist so ein bisschen der Punkt, und ich glaube, wir müssen in einem, das haben wir auch in dem Thesenpapier angelegt, das ist mir sehr wichtig, wir müssen das Thema interelektorale Kampagnenfähigkeit, jetzt stolper ich über meine eigenen Worte, uns wurde gesagt, wir sollen nicht so kompliziert kommunizieren, das tut mir immer leid, ja, ich weiß, aber irgendwo in meinem Hinterkopf heißt das Ding halt so, also quasi die Fähigkeit, zwischen Wahlen Kampagnen zu organisieren, das muss besser werden. Wir brauchen auch für die Landtagswahl quasi, eigentlich brauchen wir so ein dauerhaftes Strategy Office und Campaigning Office, das sich quasi auch dann in den Landtagswahlkämpfen stärker einbringt, um genau diese Zielgruppenspezifik auch mal durchzutragen, weil ich habe das Gefühl, wir fangen jedes Mal bei jeder Wahl von vorne an, uns diese Frage zu stellen, wen wollen wir denn erreichen, wie wollen wir das erreichen und welches Handwerk steht dahinter. So.
Gut, dann so viel zu ostdeutschen Bundesländern. Ich hätte eine letzte Frage noch, und zwar die letzte These. Wir brauchen eine Antwort auf die autoritäre und die populistische Versuchung.
Ja, die brauchen wir. Und ehrlicherweise, das ist tatsächlich nur eine Aufgabenbeschreibung, weil hätte ich da eine Lösung.
Dann würde sie dastehen.
Dann würde sie dastehen. Und ich glaube aber, dass wir tatsächlich in einen, also wir müssen uns über ein was austauschen. Und das ist eigentlich drei Thesen vorher angelegt. Das ist auch übrigens das Einzige, das in diesem Thesenpapier, was dick gedruckt ist, fällt mir gerade auf. Wir haben einen Wahlkampf geführt, der sehr auf Rationalität basiert. Total verständlich. Wir erklären den Menschen, dass es wichtig ist, jetzt Folgendes zu tun, damit sie eine sichere Zukunft haben. Damit der Klimawandel nicht quasi auch, ne, auch ihr Eigentum kaputt macht, ihre Enkel, Kinder gefährdet, sie selbst. Wir erzählen, was wir tun müssen, damit wir jetzt verteidigungsfähig sind, weil wir ja gerade sehen, die USA uns quasi hier im Stich lässt im Zweifel und du auf nichts mehr zählen kannst. Und das sind alles sehr, sehr kluge Sachen und auch weitsichtige Sachen. Und er hat Robert Habeck, ja, ein Spitzenkandidat, der ein was beherrscht wie kaum ein zweiter, diese langen Linien zu denken und zu artikulieren. Bloß halt in einer sehr rationalen Überlegung. Und jetzt ist die Frage, ist die Antwort auf immer einfacher werdende Schemata der Auseinandersetzung, auf immer zugespitztere Situation, Rationalität oder Emotion? Und das ist etwas, was viel mit politischer Sprache zu tun hat, über die wir, glaube ich, reden müssen. Wir dürfen auf der einen Seite nicht den Fehler machen, quasi das Shitgame mitzuspielen in der Vereinfachung. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht glauben, dass bloß weil wir inhaltlich glauben, Recht zu haben, wir automatisch diejenigen sind, die überlegen sind, auch in der Kommunikation. Sondern wir brauchen, das haben wir dann geschrieben, als Emotionalisierung der Rationalität. Das ist, glaube ich, notwendig, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die nächste Bundestagswahl nicht nur für die Grünen nicht besser wird, das ist noch meine geringste Sorge, sondern dass sie für Parteien besser wird, die am Ende in eine Situation kommen, wo sie tatsächlich Regierungsansprüche anmelden können. Und das wollen wir nicht. Und deswegen hat die Frage, wie wir uns aufstellen in den nächsten 4 Jahren, auch Bedeutung dafür, wie die Demokratie in 4 Jahren dastehen wird. Und das kommt mir manchmal zu kurz in unseren Überlegungen.
Gut, dann belassen wir es bei diesen Schlussworten und verlinken euch natürlich alle relevanten Sinusmilieu- und Thesenpapiere und verabschieden uns damit mit dem Rückblick zur Bundestagswahl und hoffen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank und bis bald.
Tschüss.